Im Sommer 2015 lebten Vernal Cunn und seine Freundin Jessica Mitchell mit ihrem zweijährigen Sohn Dior in Idaho Falls. Anfang Juli beschlossen Vernal und sein Großvater Robert Walton, spontan einen Campingausflug zum Timber Creek Campground im Salmon Chalice National Forest zu unternehmen. Vernal, Jessica und der kleine Dior packten ihre Sachen, luden sie in Roberts Truck und schlossen sich Vernals Angel-Freund Isaac Reinwand an, bevor sie die zweistündige Fahrt in den Nationalwald antraten. Abgesehen von einem kurzen Halt in einem kleinen Laden auf dem Weg erreichten Dior und seine Familie das Camp am Abend des 9. Juli 2015. Die Gruppe stellte ihre Zelte auf, entzündete ein Lagerfeuer, aß zu Abend und ging früh schlafen. Am nächsten Morgen, während sich alle im Camp entspannten, bat Vernals Freundin ihren Großvater um einen Gefallen. Jessica erklärte Robert, dass sie und ihr Freund privat sprechen müssten und bat ihn, Dior für einen Moment zu beaufsichtigen. Robert stimmte zu, bevor Jessica sich mit Vernal für das private Gespräch entfernte. Etwa eine halbe Stunde später kehrte das Paar zurück, doch zu ihrem Entsetzen war der kleine Dior verschwunden. Vernal und Jessica riefen sofort gegen 14.30 Uhr die Notrufzentrale an. Sie beschrieben Dior als ein Kind, das eine Tarnjacke, blaue Pyjamahosen und kleine Cowboystiefel trug. Jessica berichtete außerdem, dass Diors Decke, sein Trinkbecher mit Schnabel und sein Plüschaffe drei Gegenstände, die er nie zurückließ, noch im Camp waren. Schnell schlossen sich die örtlichen Sheriffs Vernal und seiner Familie in Timber Creek an und mit der Zeit beteiligten sich immer mehr Menschen an der Suche. Das Gebiet um das Camp wurde gründlich durchkämmt, wobei so viel Boden wie möglich abgedeckt wurde, während man versuchte, die verzweifelten Eltern von Dior zu beruhigen. Doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Trotz der Anwesenheit dutzender Familienmitglieder, Sheriffs und Ranger, die unermüdlich bis zum Morgengrauen des nächsten Tages suchten, wurde nicht die geringste Spur von Dior gefunden. Für einige schien es, als wäre das Kind spurlos verschwunden. Die intensive Such- und Rettungsaktion dauerte etwa zwei Wochen, bevor sie eingestellt wurde. Jessica Mitchell, in einem Zustand der Verzweiflung, beschuldigte Robert Walton gegenüber einem Polizisten des Verschwindens von Dior. Sie argumentierte, dass er für das Kind hätte sorgen müssen und dass anstatt mit Hubschraubern den Wald abzusuchen, Robert befragt werden sollte, da ein zweijähriges Kind unmöglich mehr als eine Viertelmeile alleine laufen konnte. Als die Polizei Robert jedoch mit diesem Vorwurf konfrontierte, behauptete er, keine Ahnung zu haben, wovon Jessica sprach. Er erklärte, dass sie ihn niemals ausdrücklich gebeten habe, auf Dior aufzupassen, bevor sie mit Vernal wegging. Vielmehr habe sie sich einfach mit Vernal entfernt, um eine öffentliche Auseinandersetzung zu vermeiden und das Kind praktisch unbeaufsichtigt zurückgelassen. Isaac Reinwand wiederum gab an, zum Zeitpunkt von Dior's Verschwinden am Timber Creek geangelt zu haben. Er erwähnte jedoch, dass er Dior etwa eine halbe Stunde vor dessen Verschwinden in der Nähe eines kleinen Baches herumlaufen sah. Während die Ermittlungen fortschritten, änderten alle Gruppenmitglieder bis auf eine Person ihre Aussagen. Robert Walton, der anfangs behauptet hatte, Dior vor seinem Verschwinden nicht gesehen zu haben, erklärte später, dass er ihn doch in der Nähe des Baches gesehen habe. Einige spekulierten, dass das Kind möglicherweise ins Wasser gefallen und lautlos ertrunken sein könnte. Doch sowohl Robert als auch Isaac hielten das für unmöglich. Sie argumentierten, dass der Bach nicht tief genug gewesen sei, um eine Gefahr für ein zweijähriges Kind darzustellen. Sonst hätten sie ihn dort nicht unbeaufsichtigt gelassen. Auch Jessica Mitchell änderte ihre Darstellung leicht. Nachdem sie sich mit Robert über seine angebliche mangelnde Aufsicht gestritten hatte, zog sie ihre Anschuldigung teilweise zurück. Sie erklärte, dass ihre Bitte, Dior zu beaufsichtigen, nicht ausdrücklich, sondern eher implizit gewesen sei. Sie bestritt außerdem, dass sie und Vernal an diesem Tag gestritten hätten und behauptete, dass ihr privates Gespräch kurz und freundlich gewesen sei. Doch als lokale Medien den Sheriff von Lemhi County, Lynn Bowerman, kontaktierten, lieferte dieser eine ganz andere Version der Ereignisse, die Spekulationen in der Öffentlichkeit auslöste. Mutter und Vater sind nicht völlig ehrlich, erklärte Sheriff Bowerman. Wir haben sie mehrmals befragt und jedes Mal ändern sich Teile ihrer Geschichte. Kleine Details ändern sich jedes Mal, wenn wir mit ihnen sprechen. Diese Enthüllung ließ einige eine erschreckende Theorie in Betracht ziehen. Könnten Vernal Cunn und Jessica Mitchell in das Verschwinden ihres eigenen zweijährigen Sohnes verwickelt sein? Schließlich erklärte das Sheriffbüro von Lemhi County, im Januar 2016 die beiden Eltern zu den Hauptverdächtigen im Fall des kleinen Dior. Dies geschah nach einer privaten Untersuchung des renommierten Ermittlers Philip Klein, der öffentlich erklärte, dass auch er glaubte, die Eltern seien in irgendeiner Weise involviert. Klein betonte, dass die Aussagen der Eltern auffällig widersprüchlich seien. Außerdem habe Werner insgesamt 5 Lügendetektortests nicht bestanden, in denen seine Version der Ereignisse überprüft wurde. Jessica unterzog sich ebenfalls 5 Tests und fiel bei 4 davon durch. In meinen 26 Jahren habe ich noch nie von jemandem gehört, der so schlecht abschneidet, sagte Klein und fügte hinzu: Ich persönlich glaube, dass jemand weiß, wo die Leiche ist. Obwohl die Anklagen gegen Vernal und Jessica schließlich fallen gelassen wurden, brachten die nachfolgenden Ereignisse sie nicht in eine vorteilhafte Position. Kurz bevor die Anklagen zurückgezogen wurden, wurde das Paar aus seinem Zuhause zwangsgeräumt, nachdem es die Mietzahlungen nicht mehr aufrechterhalten konnte. Als sie auszogen, bat Philip Klein den Eigentümer der Immobilie um Erlaubnis, das Haus zu durchsuchen, ein Antrag, der genehmigt wurde. Gegen Ende des Jahres 2016 verbrachte Klein viel Zeit damit, das Haus zu inspizieren, da er über Monate hinweg dabei gesehen wurde, wie er das Grundstück betrat und verließ. Anfang 2017 veröffentlichte er dann eine Erklärung online, in der er seine Erkenntnisse detailliert darlegte. Zunächst überraschte Klein seine Anhänger mit der Aussage, dass er während der Durchsuchung des ehemaligen Hauses des Paares eine Tarnjacke in Kindergröße gefunden habe, eine Jacke, die genau der Beschreibung derjenigen entsprach, die Dior angeblich zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug. Zweitens löste Klein große Kontroversen aus, indem er behauptete, dass Dior tot sei und dass, auch wenn seine Eltern ihn möglicherweise nicht getötet hätten, sie mit Sicherheit wüssten, wer es getan habe. Der Sheriff von Lemhi County, Lynn Bowerman, war hingegen weit vorsichtiger, wenn es darum ging, Vernal oder Jessica zu beschuldigen. Obwohl sie zunächst als Hauptverdächtige benannt wurden, erklärte er, dass dies erst nach einem sorgfältigen Ausschlussverfahren geschehen sei und dass die intensiven Verhöre, denen sie unterzogen wurden, letztlich dazu beigetragen hätten, sie als Verdächtige auszuschließen. Bowerman spielte auch die Bedeutung des Fundes der Tarnjacke herunter und argumentierte, dass es ihn nicht überraschen würde, wenn ein Kind wie Dior 3 oder 4 ähnliche Jacken besessen hätte, da seine Vaterfiguren begeisterte Outdoor-Fans waren. Der Sheriff fügte hinzu, dass es in einem Fall wie dem von Dior unklug wäre, eine plausible Erklärung voreilig auszuschließen. Er stimmte zwar zu, dass Robert Walton und sein Freund Isaac Reinwand nicht vollständig als Verdächtige ausgeschlossen werden konnten, sagte jedoch: Persönlich würde ich die Eltern weiter oben auf meine Liste der Verdächtigen setzen, aber ich bin mir trotzdem nicht zu 100 sicher. Robert verstarb im Jahr 2019, ohne jemals das Schicksal seines verschwundenen Urenkels zu erfahren. Isaac Reinwand nahm in den folgenden Jahren an mehreren Medieninterviews teil und wiederholte mehrfach, dass er mit Diors Verschwinden nichts zu tun habe. Vernal Cunn und Jessica Mitchell trennten sich Ende 2016, kurz nach ihrer Zwangsräumung, und Mitchell heiratete erneut. Beide haben jegliche direkte oder vorsätzliche Beteiligung am Verschwinden ihres Sohnes bestritten und behaupten die Überzeugung zu teilen, dass Dior irgendwo noch am Leben sei, da seine sterblichen Überreste nie gefunden wurden. Trina Clegg, Diors Großmutter mütterlicherseits, teilte diese Hoffnung ebenfalls in einem Interview mit einem lokalen Nachrichtenmedium und erklärte: Wir werden alles tun, was wir können, bis zu dem Tag, an dem wir sterben, um ihn zu finden. Bis heute bleibt das Verschwinden von Dior ein rätselhaftes Mysterium. Es wurden niemals Verhaftungen vorgenommen oder Anklagen in Verbindung mit dem Fall erhoben. Dennoch lastet der Verdacht weiterhin auf Vernal und Jessica. Aber was, wenn sie die Wahrheit sagen? Was, wenn die kleinen Unstimmigkeiten in ihrer Geschichte lediglich Ausdruck einer fieberhaften, überwältigenden Angst sind? Schließlich wäre das Einzige, das noch beunruhigender wäre als widersprüchliche Berichte, wenn alle Mitglieder der Gruppe eine identische, roboterhafte Version der Ereignisse jenes Morgens erzählen würden. Augenzeugenberichte können erschreckend inkonsistent sein und oft sind die Eltern die Ersten, die verdächtigt werden, wenn eine Verletzung oder ein Vorfall mit ihrem Kind keine klare Erklärung hat. Doch Fälle schwerer Gewalt von Eltern gegen ihre Kinder sind äußerst selten und wenn sie vorkommen, dann meist im häuslichen Umfeld. Es würde Sinn ergeben, dass Dios Eltern einen spontanen Campingausflug planten, wenn sie düstere Absichten hegten. Und es wäre nicht das erste Mal, dass jemand einen plötzlichen Ausflug in den Wald nutzt, um ein Gewaltverbrechen zu vertuschen. Aber wenn sie wirklich geplant hätten, ihr eigenes Kind zu töten, warum dann den Großvater einladen, der laut allen Berichten sein Leben gegeben hätte, bevor er zuließ, dass dem Kind Schaden zugefügt wird? Und warum sollten sie Roberts Freund dabei haben und damit riskieren, einen zusätzlichen Zeugen eines unverzeihlichen Verbrechens zu haben? Wie Sheriff Bowerman sagte, es wäre unklug, eine Möglichkeit auszuschließen. Und in der Tat ist es möglich, dass alle vier Erwachsenen sich zu einer monströsen Tat verschworen haben, um einen zweijährigen Jungen ohne erkennbares Motiv zu töten. Doch für manche ist es ebenso wahrscheinlich, dass etwas genauso Schreckliches, aber weitaus Unerklärlicheres der wahre Schuldige ist. Die Welt ist voller unerklärlicher Phänomene. Selbst Themen von großem akademischen Interesse, wie der Ursprung des Lebens, die Quelle des menschlichen Bewusstseins oder der Lauf der Zeit, bleiben von einem uralten Schleier des Unwissens umhüllt. Vielleicht werden Wissenschaftler eines Tages das Placebo-Effekt-Phänomen oder die biologische Funktion unserer Träume besser erklären können. Und vielleicht werden sie eines Tages auch erklären können, warum manche Menschen einfach spurlos verschwinden. Ende Juni 2014 machte ein 28-jähriger Deutscher namens Lars Mittank Urlaub im bulgarischen Ferienort Goldstrand, der bei Touristen aus ganz Europa sehr beliebt ist. Goldstrand ist ein bedeutender Ferienort an der Nordküste des Schwarzen Meeres in Bulgarien, angrenzend an einen Nationalpark gleichen Namens in der Gemeinde Varna. Er liegt etwas mehr als 15 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Varna und ist praktisch durch eine durchgehende Reihe von Resorts und Villenvierteln mit der Stadt verbunden. Am 6. Juli gerieten Lars und seine Gruppe von Freunden in einer örtlichen Bar in eine Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe junger Deutscher. Lars und seine Freunde waren Fans des deutschen Fußballvereins Werder Bremen, während die andere Gruppe den FC Bayern München unterstützte. Zwischen den beiden Vereinen bestand eine bekannte Rivalität und was als spielerische Meinungsverschiedenheit begann, eskalierte schnell zu einer handfesten Auseinandersetzung, als ein Mitglied jeder Gruppe anfing, den anderen zu schubsen. Die Schlägerei weitete sich rasch zu einer Massenschlägerei zwischen den beiden Gruppen aus. Stühle und Flaschen wurden geworfen, Billardkös als Waffen benutzt und mitten in dem Tumult erlitt Mittank durch einen besonders heftigen Schlag ein Trommelfellriss. Mittank war gezwungen, einen örtlichen Arzt aufzusuchen, um seine Kopfverletzung untersuchen zu lassen. Es stellte sich heraus, dass die Verletzung besonders schwer war und ein hohes Risiko für eine innere Infektion bestand. Daher verschrieb der Arzt ihm das Antibiotikum Cefuroxim und riet Lars dringend davon ab, in den nächsten 2 Wochen zu fliegen, da dies die Verletzung erheblich verschlimmern und starke Schmerzen verursachen könnte. Zudem würde eine weitere Untersuchung in einem bulgarischen Krankenhaus in den kommenden Wochen notwendig sein, um sicherzustellen, dass die Wunde richtig verheilte. Dies wirkte sich erheblich auf die Reisepläne von Lars und seinen Freunden aus, doch Lars war nicht so leichtsinnig, den Rat des Arztes zu missachten. Daher wurden neue Vorkehrungen getroffen, damit er zu einem späteren Zeitpunkt nach Deutschland zurückfliegen konnte. Seine Freunde boten an, bei ihm zu bleiben, falls er Unterstützung benötigte, doch Lars versicherte ihnen, dass es ihm vollkommen gut gehen würde. Außerdem war eine unfreiwillige Verlängerung des Urlaubs nicht das schlechteste Schicksal, das sich ein junger Mann wünschen konnte. So blieb Lars in Bulgarien, während seine Freunde zum Flughafen fuhren und nach Deutschland zurückflogen. Er nahm ein Taxi zurück zum Hotel Color Varna, buchte sich für die Zeit seiner Genesung ein und versuchte dann, die nächsten Tage damit zu verbringen, sich zu erholen und seine schwere Verletzung ausheilen zu lassen. Doch nur einen Tag, nachdem seine Freunde ihn in Bulgarien zurückgelassen hatten, begann sich Lars äußerst merkwürdig zu verhalten. Sein erratisches und sonderbares Verhalten wurde von den Sicherheitskameras des Hotels aufgezeichnet. Er rannte durch das Gebäude, schaute ständig über seine Schulter und beschuldigte sowohl das Personal als auch die Gäste, gegen ihn zu konspirieren. Einige dieser Begegnungen drohten fast gewalttätig zu werden und mehr als einmal drohte das Hotelpersonal, die Polizei zu rufen. Schließlich, als Lars' Verhalten unerträglich wurde, forderte das Personal ihn auf, seine Sachen zu packen und das Hotel zu verlassen, da solche gewalttätigen Ausbrüche gegen die Hotelrichtlinien verstießen und nicht weiter toleriert werden konnten. Doch bevor er das Hotel verließ, rief Lars seine Mutter in Deutschland an. Später berichtete sie, dass er extrem aufgebracht wirkte und ihr leise sagte, dass 4 deutsche Männer möglicherweise dieselben, mit denen seine Gruppe an jenem Tag in der Bar gekämpft hatte, ihn umbringen wollten. Er erklärte ihr, dass er eine beträchtliche Menge Bargeld abgehoben habe, um zu überleben, und dass sie seine Kreditkarten sperren solle. Als sie ihn nach dem Grund fragte, antwortete Lars, dass diese Männer seine Karten benutzen könnten, um seine Bewegungen zu verfolgen. Woher er diese Idee hatte, bleibt ein Rätsel, aber er bestand vehement darauf, dass dies der Fall sei. Bekannt ist, dass Lars Mittank am 8. Juli zum Flughafen von Varna reiste, um nach Deutschland zurückzukehren, entgegen den Anweisungen des Arztes. Er versuchte, ein Ticket für einen Rückflug zu kaufen, doch nachdem er sich im Flughafen umgesehen und offenbar etwas bemerkt hatte, geriet er derart in Panik, dass er den Versuch komplett abbrach. Lars suchte dann den medizinischen Bereich des Flughafens auf, obwohl klar ist, dass er keine medizinische Hilfe in Anspruch nahm und den Anwesenden nicht sagte, warum er sich dort aufhielt. Später bestätigten sie, dass er nervös und paranoid wirkte, als ob er sich vor jemandem versteckte, der ihn verfolgte. Etwa 45 Minuten, nachdem er sich im medizinischen Bereich aufgehalten hatte, zeigten die Überwachungskameras einen Bauarbeiter, der sich dem Bereich näherte. Dies scheint den entscheidenden Auslöser für Lars gewesen zu sein. Er rannte plötzlich aus dem Flughafen, ließ dabei sowohl seinen Rucksack als auch sein Gepäck vollständig zurück. Weitere Aufnahmen zeigen, wie Lars eine zweispurige Straße überquerte und dabei rasend schnelle Fahrzeuge auswich, bevor er eine große Zaunanlage erreichte. Mit einer erschreckenden Kraft und Geschwindigkeit kletterte Lars über den Zaun und rannte dann mit voller Geschwindigkeit über eine Wiese, bevor er in einem Sonnenblumenfeld verschwand, dahinter lag ein dichter Wald. Die Polizei untersuchte den Vorfall gründlich, fand jedoch keine Hinweise darauf, dass Lars tatsächlich von jemandem verfolgt wurde. Sie kontaktierten sogar die Gruppe, mit der Lars Freunde in der Bar gestritten hatten. Doch alle hatten Alibis, die bestätigten, dass sie sich am Tag seines Verschwindens nicht in der Nähe des Flughafens aufhielten. Im Internet kursieren zahlreiche Theorien darüber, was geschehen sein könnte. Einige vermuten, dass er als Drogenkurier missbraucht wurde. Andere glauben, dass er eine akute psychotische Episode erlitt. Nur 2 Dinge sind in Bezug auf sein unerklärliches Verhalten mit absoluter Sicherheit bekannt. Erstens litt Lars an keiner psychischen Erkrankung und zweitens wurde er nie wieder von jemandem irgendwo auf der Welt gesehen. Im Sommer 1975 beschloss eine 21-jährige Frau aus New Hampshire namens Deborah Carrick, die Reise ihres Lebens zu unternehmen. Eine Freundin in Kalifornien hatte sie zu ihrer Hochzeit eingeladen, doch anstatt einfach mit dem Bus oder Zug zu reisen, entschied sich Deborah, die Fahrt zur ultimativen Roadtrip-Erfahrung zu machen. Sie plante, an jedem Nationalpark zwischen ihrem Zuhause und ihrem Ziel Halt zu machen, eine gewaltige Reise durch einige der größten Naturschutzgebiete der Welt, bevor sie einige Tage vor der Hochzeit ihrer Freundin in Kalifornien ankommen würde. Am 2. August verabschiedete sich Deborah von ihren Eltern und ihrem Freund und stieg in einen Bus, der in den Sonnenuntergang fuhr. Am 4. August 1975 erreichte Deborah Rapid City, South Dakota. Nachdem sie den Bus verlassen hatte, trampte sie zum Mount Rushmore und zum Wind Cave Nationalpark. Einige Tage später wanderte Deborah durch den Yellowstone Nationalpark, als sie auf eine Gruppe von Wanderern in ihrem Alter traf. Da sie viel gemeinsam hatten, freundeten sie sich schnell an. Nachdem sie sich ihnen für den Rest der Wanderung angeschlossen hatte, erzählte Deborah ihnen von ihrem transkontinentalen Abenteuer. Die Gruppe war fasziniert und beeindruckt. Und eines der Mädchen bot Deborah einen Schlafplatz an, falls sie jemals durch Idaho Falls kommen sollte. Es ist bekannt, dass Deborah das Angebot des Mädchens annahm, sich aber später von der Gruppe trennte, bevor sie ihre Reise nach Süden fortsetzte. Nach ihrem Treffen mit den Wanderern in Yellowstone lernte Deborah zwischen dem 9. und 16. August einen Mann namens Vern kennen. Vern wurde für eine Weile ihr neuer Reisebegleiter und es wird spekuliert, dass sie möglicherweise eine romantische Beziehung hatten. Was wir mit Sicherheit wissen ist, dass sie mehrere Parks zusammen besuchten. Nachdem sie im Grand Teton Nationalpark gewandert waren, reiste das Paar zum Glacier Nationalpark, kehrte dann nach Yellowstone zurück und trampte schließlich nach Denver, Colorado. Am 16. August schrieb Deborah eine kurze Notiz in ihr Tagebuch. Denver, Colorado. Left V. Wenn das V für Vern steht, deutet die Kürze des Eintrags darauf hin, dass er möglicherweise in Wut oder Enttäuschung geschrieben wurde und Deborah nicht in der Lage war, Verns Namen auszuschreiben. Einige könnten argumentieren, dass es einfach ihr Stil war, Tagebuch zu führen, oder dass die fehlenden Details darauf hindeuten, dass es ein unbedeutendes Ereignis war. Aber wenn die Trennung von Vern so unwichtig war, warum hat sie sie dann überhaupt erwähnt? Kurz nach diesem Eintrag rief Deborah ihre 14-jährige Schwester in New Hampshire von einer Telefonzelle in der Nähe einer Greyhound-Busstation an. Nach einem kurzen Gespräch sagte Deborah, dass sie mit jemandem gereist sei, den sie Cowboy nannte, aber dass sie sich gerade getrennt hätten. Dies war höchstwahrscheinlich eine Anspielung auf Vern und stellt eine weitere Instanz dar, in der Deborah es vermied, seinen Namen auszusprechen. Dann erzählte Deborah ihrer Schwester, dass sie mit einem Mietwagen und drei französischen Mädchen, die sie in Denver kennengelernt hatte, zum Grand Canyon fahren würde. Sie versprach, in ein paar Tagen anzurufen, um mit ihrer Mutter und ihrem Vater zu sprechen. Allerdings gibt es keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass Deborah jemals ein Fahrzeug in Colorado gemietet hat. Noch gibt es Beweise dafür, dass sie tatsächlich drei französische Mädchen während ihres Aufenthalts in Denver traf. Falls sie es tat, checkte sie jedenfalls nicht mit ihnen am 17. August im Flamingo Hotel in Flagstaff ein. Das Hotelpersonal berichtete später, dass Deborah definitiv alleine unterwegs war. Die Hotelbesitzer erinnerten sich daran, dass Deborah mit zwei Reisechecks für ein Zimmer bezahlte und erwähnte, dass sie am nächsten Tag möglicherweise zum Grand Canyon reisen würde. Am nächsten Morgen sah das Hotelpersonal, wie Deborah das Gebäude verließ. Sie wirkte glücklich und gesund, entschlossen, den Grand Canyon zu besuchen. Ob Deborah den Grand Canyon an diesem Tag tatsächlich erreichte, ist ungewiss, was jedoch sicher ist, ist, dass sie nie in ihr Hotel zurückkehrte. Tatsächlich wurde Deborah Carrick nach diesem letzten bestätigten Sichtkontakt im Flamingo Hotel von niemandem mehr gesehen. Nachdem sie mehrere Tage nichts von ihr gehört hatten, meldete Deborahs Familie sie als vermisst bei der Polizei von Arizona und Kalifornien. Dies führte dazu, dass mehrere Strafverfolgungsbehörden eine intensive Suche auf den Straßen und Wegen der Region starteten, doch was sie fanden, war zutiefst verstörend. Am 26. August wurden einige von Deborahs Habseligkeiten verlassen an einem Straßenabschnitt in Kalifornien gefunden, etwa 50 Kilometer westlich ihres endgültigen Ziels, Sebastopol. Der Fundort war erschreckend, da in dieser Gegend zur Zeit von Deborahs Verschwinden die Leichen von vier ermordeten Frauen entdeckt worden waren. Dies führte viele dazu zu glauben, dass Deborah das Opfer eines Serienmörders geworden war. Doch wenn es einen solchen Serienmörder gab, wurde er nie identifiziert. Die vier Fälle der gefundenen Frauenleichen sind bis heute ungelöst und es ist unwahrscheinlich, dass sie bald aufgeklärt werden. Nach der Entdeckung ihrer Habseligkeiten wurden am 2. September vier von Deborahs Reisechecks in einer kalifornischen Bank eingelöst. Zeugen sagten später aus, dass die Person, die die Schecks einlöste, ein Mann war, obwohl die Kassierer die gefälschte Unterschrift nicht bemerkten. Am nächsten Tag wurden weitere Schecks in einer Bank in Albuquerque, New Mexico, eingelöst, was darauf hindeutet, dass der Täter aus der Region floh, in der sie verschwunden war. Diese Entwicklung brachte schlimme Nachrichten für die Familie Carrick, die in Angst auf eine Nachricht wartete, die kein Elternteil je hören möchte. Und eines Tages kam sie. Am 9. September erschienen zwei Polizisten am Haus der Familie Carrick, um ihnen eine erschütternde Mitteilung zu machen. Ihre Tochter war tot. Ihre leblose Leiche war in einer Schlucht des Little Colorado-Flusses nahe der Highway 64 entdeckt worden. Es schien, als sei sie seit etwa 3 Wochen tot. Und die Todesursache war ein schweres, stumpfes Schädeltrauma. Kurz gesagt, Deborah war ermordet worden. Was die Polizei in ihrem Bericht nicht erwähnte, war, dass Deborahs Kopf- und Halsverletzungen so schwer waren, dass sie nur anhand ihrer Zahnunterlagen identifiziert werden konnte. Sie war teilweise entkleidet, aber die Ermittler konnten nicht feststellen, ob sie vor ihrem Tod vergewaltigt worden war. Es war ein erschütternder Fund, und da sie allein durchs Land gereist war, stand die Polizei vor der riesigen Herausforderung, ihren Mörder zu finden. Doch ein Name tauchte immer wieder in der kurzen Liste der Verdächtigen auf: William F. Zamastil. Zamastil war ein Abschleppwagenfahrer, der zum Zeitpunkt von Deborahs Tod im Bezirk Mojave lebte. Er war bereits wegen der Morde an 4 jungen Frauen verurteilt worden, aber aus irgendeinem Grund war er auf freiem Fuß und lebte in der Gegend, als Deborah ermordet wurde. Gerichtsakten belegen, dass Zamastil bei einem seiner Morde das Opfer zwang, sich vor der Tat zu entkleiden, es jedoch nach dem Angriff wieder ankleidete. Dies ließ viele Ermittler glauben, dass Deborah ein weiteres Opfer von Zamastil war und dass ihr Bekleidungszustand mit seinem Modus operandi übereinstimmte. Doch aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands von Deborahs Leiche konnte nicht festgestellt werden, ob sie vergewaltigt worden war. Später wurde Zamastil für den Mord an 2 Anhaltern aus Las Vegas im Jahr 1978 verurteilt. Er hatte sie zu Tode geprügelt, nachdem er sie an einer Tankstelle in Barstow mitgenommen hatte. Er war auch für den Mord an der 22-jährigen Tochter eines FBI-Agenten aus Arizona verantwortlich, die auf dem Weg war, ihren Ehemann vom Flughafen Tucson abzuholen. Ihre Leiche wurde nahe Fort Huachuca gefunden, und es wurde festgestellt, dass sie vor ihrem Tod vergewaltigt worden war. Seine anderen beiden Morde verliefen ähnlich, und jedes Mal tötete Zamastil seine Opfer mit einem stumpfen Gegenstand, nachdem er sie gezwungen hatte, sich wieder anzuziehen. Dies machte ihn lange Zeit zum Hauptverdächtigen in Deborahs Fall, und da er noch immer in einem Gefängnis in Wisconsin lebt, besteht weiterhin die Hoffnung, dass er eines Tages für diesen Mord verurteilt wird. Doch auch wenn es unvermeidlich scheint, ist die Realität, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass William Zamastil in naher Zukunft für Deborahs Ermordung verurteilt wird. Ihr Fall liegt inzwischen 47 Jahre zurück und die Zahl glaubwürdiger Zeugen ist drastisch gesunken. Ihre Eltern sind bereits verstorben und nur ihre jüngere Schwester sucht noch nach Antworten. Doch tragischerweise wird Deborahs Fall immer unwahrscheinlicher gelöst werden. Es sei denn, neue Zeugen treten auf, oder die Behörden entdecken eine bisher unbekannte DNA-Spur. Im Februar 1978 war der 23-jährige Stephen Kubacki an einem kleinen christlichen College namens Hope College eingeschrieben, das sich in der Stadt Holland an der südöstlichen Küste des Michigansees befand. Er war ein fleißiger, aber exzentrischer Geschichtsstudent, der einmal einen Meinungsartikel für die Campuszeitung mitverfasst hatte, in dem er die unzureichende Büchersammlung der Universitätsbibliothek kritisierte und argumentierte, dass die Schule ein elektronisches Sicherheitssystem installieren sollte, um Diebstähle zu verhindern. Bob Namar machte im Frühjahr 1978 seinen Abschluss am Hope College und kannte Steve zwar nicht persönlich, war jedoch mit dessen Ruf vertraut. Seine Kommilitonen sprachen von ihm, als wäre er eine Art freigeistiges Genie. Und obwohl er einen ziemlich konservativen Lebensstil führte, verlieh ihm die Tatsache, dass er außerhalb des Campus lebte, das Image eines rebellischen Akademikers. Er war definitiv ein großer Fan von Dungeons & Dragons, sagte Namar. Aber er stand voll und ganz dazu. Er war cool, definitiv kein typischer Nerd. Kubacki war auch für seine Begeisterung für Outdoor-Aktivitäten bekannt und hatte während eines Auslandsstudiums in Europa bereits Bergsteigen betrieben. In der gleichen Gegend nahe dem Michigansee hatte er bereits zuvor Langlauf betrieben, sodass seine Wochenendreise zunächst nicht besonders ungewöhnlich erschien. Doch seine Soloreise im Februar 1978 sollte sein Leben für immer verändern. Steve hatte geplant, das Wochenende allein mit Skifahren zu verbringen und spätestens am Montag zurückzukehren. Als er an diesem Tag nicht erschien, machten sich seine Kommilitonen zunächst nur wenig Sorgen. Doch als der sonst pünktliche und zuverlässige Student auch am zweiten Tag nicht auftauchte, wurde schnell klar, dass etwas nicht stimmte. Wie seine Vermisstenmeldung genau aufgegeben wurde, hängt von der jeweiligen Quelle ab. Doch laut einem lokalen Nachrichtenbericht vom 21. Februar 1978 entdeckten Schneemobilfahrer in Saugatuck ein paar zurückgelassene Langlaufski und einen Rucksack im Schnee. Sie informierten sofort die Behörden, die eine Suchaktion aus der Luft und am Boden starteten. Die örtliche Polizei nahm eine Vermisstenanzeige auf und koordinierte die Suche in dem Gebiet, in dem Steve seine Tour begonnen haben sollte. Dort fanden die Einsatzkräfte eine etwa 200 Yard lange Spur von Fußabdrücken im Schnee, die genau der Größe und Art der Skistiefel entsprachen, die Steve getragen hätte. Doch beunruhigenderweise führten diese Spuren direkt zum Ufer des Michigansees und endeten abrupt. Die Such- und Rettungsteams kamen zu dem Schluss, dass Steve unter einer dicken, unzerbrechlichen Eisschicht ertrunken sein musste. Auch wenn dies nie endgültig bewiesen wurde, lautete die offizielle Schlussfolgerung, dass Steve tot war und es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Strömungen des Sees seinen Körper ans Ufer spülen würden. Seine Familie war am Boden zerstört und stellte sich darauf ein, lange auf Antworten zu den vielen offenen Fragen rund um sein Verschwinden warten zu müssen. Doch sie ahnten nicht, wie nah und wie schockierend diese Antworten sein würden. Steve Kubacki hatte keine Ahnung, dass er als vermisst galt, als er an einem Samstagabend die Augen öffnete und sich auf einer Wiese an einem ihm unbekannten Ort wiederfand. Als er zu sich kam, bemerkte er, dass er weder die Kleidung, die er trug, noch den Rucksack, den er bei sich hatte, erkannte. Weder sein ursprünglicher Rucksack noch seine Skier waren irgendwo zu sehen, und er konnte sich nicht daran erinnern, wo oder wie er sie verloren hatte. Tief desorientiert stand Steve auf, näherte sich einem zufällig vorbeigehenden Fremden und fragte ihn, wo er sei. »Pittsfield«, antwortete der Fremde verwundert. »Pittsfield«, wiederholte Steven, zunächst in der Annahme, er befinde sich in dem gleichnamigen Vorort von Ann Arbor. »Wie bin ich nach Ann Arbor gekommen?« »Ann Arbor?« Der Fremde wirkte noch verwirrter. »Kumpel, das hier ist nicht Michigan. Das ist Pittsfield, Massachusetts.« Der Mann deutete auf ein in der Nähe geparktes Auto, dessen Kennzeichen eindeutig aus Massachusetts stammte. Steve war fassungslos. Er hatte lediglich geplant, in der Umgebung von Holland, Michigan, Ski zu fahren. Doch irgendwie war er mehr als 700 Meilen östlich seiner ursprünglichen Route gelandet, ohne jegliche Erinnerung daran, wie er dorthin gekommen war. Die Situation war bereits erschreckend genug, doch als Steve an einem Kiosk vorbeikam und eine Zeitung sah, hätte er beinahe das Bewusstsein verloren. In der oberen Ecke der Titelseite stand das Datum: 5. Mai 1979. Aber das war unmöglich, denn es bedeutete, dass Steven die letzten 15 Monate in einer Art bewusstem Koma verbracht hatte, währenddessen er fast 1000 Meilen quer durchs Land gereist war, ohne sich daran zu erinnern. Völlig geschockt erinnerte sich Steven daran, dass er eine Tante in einem Ort namens Great Barrington, Massachusetts, hatte, der sich nur etwa 20 Meilen von Pittsfield entfernt befand. Da er kein Geld hatte, schaffte er es per Anhalter bis zum Haus seiner Tante, die, als sie ihn an der Tür sah, den Schreck ihres Lebens bekam. »Es war, als würde ich einen Geist sehen«, sagte sie später. Steves emotionales Wiedersehen mit seiner Familie, die ihn längst für tot gehalten hatte, wurde zu einer nationalen Mediensensation. In einer hastig einberufenen Pressekonferenz erzählte Steve einer Gruppe von Journalisten, dass er beim Erwachen in Pittsfield andere Kleidung trug als die, die er im Jahr zuvor getragen hatte. Er besaß zudem einen neuen Rucksack, gefüllt mit Karten und Schildern zum Trampen, was darauf hindeutete, dass er während seines verschwundenen Jahres ausgiebig gereist war. Irgendwie hatte er Erinnerungen an Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago und Utah. Außerdem hatte er $40 in bar, eine neue Brille, Sportschuhe und ein T-Shirt von einem Marathonlauf, der in Wisconsin stattgefunden hatte. »Ich habe das Gefühl, dass ich viel gelaufen bin«, sagte er in einem Interview in der Woche seiner Rückkehr. Sein Gedächtnis war bis zu dem Moment intakt, an dem er verschwunden war. Er erinnerte sich daran, dass er fror und Angst hatte, sich in der eisigen Dunkelheit zu verlaufen. Steve erzählte einem Journalisten, dass er glaubte, er sei aufgrund von Erschöpfung und Kälteeinwirkung ohnmächtig geworden und erwähnte, dass er einen Arzt aufsuchen wolle. Trotz der Drängelei seiner Eltern weigerte er sich jedoch, einen Therapeuten oder Psychiater zu konsultieren. »Mein Vater wollte mir gerade das Haus überschreiben. Ich hatte noch 3 Kurse an der Uni und keine Probleme. Ich hatte keine Schwierigkeiten mit Frauen. Ich hatte bereits eine feste Stelle bei der Zeitung Holland Sentinel. Mir ging es mental gut, also glaube ich nicht, dass das eine psychologische Ursache hat.« Natürlich trat Steve die Stelle beim Sentinel nie an, und sein Bachelorabschluss war bereits posthum vom Hope College verliehen worden, als man noch glaubte, er sei verstorben. Obwohl die am weitesten verbreitete Theorie war, dass er im See ertrunken sei, zweifelten einige der ermittelnden Polizisten daran, dass er wirklich tot gewesen war. Sie waren so ratlos, dass sie seine Zahndaten nach Chicago schickten, um zu prüfen, ob Kubaki möglicherweise eines der nicht identifizierten Opfer des Serienmörders, John Wayne Gacy, war. Heute lebt Stephen Kubaki wohlbehalten und arbeitet als Psychologe im Nordwesten der USA. Seit Jahrzehnten weigert er sich, mit Journalisten über sein Verschwinden zu sprechen. Und jeglicher Kontaktversuch wird sofort abgeblockt. Sogar Reporter, die versucht haben, über seine Ex-Frau Informationen zu erhalten, wurden konsequent abgewiesen. Der Fall von Stephen Kubaki ist vielleicht einer der faszinierendsten in der Geschichte von vermissten Fällen, bei denen die Person lebend wieder auftaucht, und das aus vielen Gründen. Doch die mangelnde mediale Berichterstattung über das Ereignis ist geradezu verblüffend. Nur in obskuren Ecken von Foren, die sich mit paranormalen Phänomenen beschäftigen, wird der Fall ausführlicher diskutiert. Dort wird die wahrscheinlichste Erklärung mit der Tatsache in Verbindung gebracht, dass der Ort von Steves Verschwinden nahe der südöstlichen Grenze des sogenannten Michigansee-Dreiecks liegt. Dieses Gebiet, das sich von Manitowoc, Wisconsin, über Ludington, Michigan, bis nach Benton Harbor erstreckt, war Schauplatz zahlreicher mysteriöser Verschwinden. Doch nicht nur Menschen wurden Opfer dieses weniger bekannten Cousins des Bermuda-Dreiecks. In dieser Zone gab es unzählige Flugzeugabstürze, Schiffsunglücke und spurlos verschwundene Fahrzeuge, deren Geschichte Jahrhunderte zurückreicht. Es gibt Berichte über Geisterschiffe, geisterhafte Flugzeuge, vielfach bestätigte UFO-Sichtungen und sogar eine unheimliche Geschichte über eine Segelmannschaft, die während eines Trainings an einem ruhigen Sommernachmittag in eine Art Wirbel geriet. Nach einem plötzlichen und dramatischen Nebelabfall sowie einem Windstoß, der die Segel von 2 entgegengesetzten Seiten füllte, begannen 3 hölzerne Segelboote auf mysteriöse Weise, synchronisierte 360-Grad-Drehungen zu vollführen, ohne jeglichen Einfluss ihrer Besatzung. So weit hergeholt einige dieser Geschichten auch klingen mögen, und vielleicht sind sie es auch. Steves Verschwinden ist gut dokumentiert und keineswegs ein elaborierter Schwindel. Vielleicht erlitt der Mann eine Kopfverletzung, die seinen Gedächtnisverlust erklären könnte. Doch wenn das der Fall war, warum zeigte eine spätere medizinische Untersuchung, dass er sich in perfektem Gesundheitszustand befand? Einige Jahre nach dem Ereignis erklärte Stephen Kubaki in Interviews, dass er versuche, seine damaligen Schritte nachzuvollziehen, um Hinweise darauf zu finden, wo er sich während seines Gedächtnisverlusts aufgehalten hatte. Doch selbst nach dieser düsteren Pilgerreise an den Ort seines Verschwindens schien Steve keine neuen Antworten gefunden zu haben, und falls doch, teilte er sie keinem Journalisten mit. Die Frage bleibt offen: Schweigt er zu seinem Verschwinden, weil es für ihn selbst ein Rätsel bleibt, oder hat er sich an etwas so Schreckliches erinnert, dass er einfach nicht darüber sprechen kann? Nur wenige Dinge könnten die Mauer des Schweigens erklären, die seine Freunde und Familie bis heute aufrechterhalten. Am Ende scheint es, als würde das Rätsel um das mysteriöse Verschwinden von Steve Kubaki für immer ungelöst bleiben. Am 24. Juli 2019 betrat der 32-jährige Jordan Murray einen Convenience Store in seiner kleinen Heimatstadt Cumbac in Wales. Jordan war ein introvertierter und sanftmütiger Mann mit einer großen Leidenschaft für die Natur. Er nutzte den nahegelegenen Brecon Beacons Nationalpark für regelmäßige Wanderungen und Läufe. Nach allgemeiner Einschätzung war Cumbac ein sicherer, ruhiger und angenehmer Ort zum Leben. Doch in jenem Sommer wurde die Gelassenheit des Dorfes erschüttert, als eine einfache polizeiliche Untersuchung zu einer landesweiten Nachricht wurde. Nachdem er um genau 11.26 Uhr eine Flasche Wasser gekauft hatte, verließ Jordan den Laden und verschwand spurlos. Da er oft campen ging und einige seiner Touren bis zu einer Woche dauerten, waren seine Eltern zunächst nicht beunruhigt, als sie einige Tage nichts von ihm hörten. Doch nach 8 Tagen ohne Antwort auf ihre Nachrichten begannen sie sich Sorgen zu machen. Dies war ungewöhnlich, da Jordan während seiner Ausflüge nicht nur bewusst Akkulaufzeit sparte, sondern auch eine kleine Powerbank mit sich führte, um im Notfall den Rettungsdienst kontaktieren zu können. Nach 8 Tagen ohne Lebenszeichen beschlossen Jordans Eltern, seine Wohnung aufzusuchen, um nach ihm zu sehen. Als sie ankamen, fanden sie die Haustür weit offen. Im Inneren war Jordans PlayStation noch eingeschaltet und sein Handy steckte im Ladegerät. Es wirkte, als sei er nur für wenige Minuten hinausgegangen und dann einfach nicht zurückgekehrt. Als 2 Beamte der Polizei von South Wales eintrafen, halfen Jordans Eltern ihnen dabei, seine Sachen zu durchsuchen, um festzustellen, ob etwas fehlte. Dabei stellte sich heraus, dass ein schwarzer Rucksack, ein Campingkocher, eine Stirnlampe und ein paar schwarze Turnschuhe nicht in der Wohnung waren. Dies veränderte die Situation. Jordan hatte seine Wohnung unerwartet verlassen, doch es schien, als habe er zumindest grundlegende Überlebensausrüstung mitgenommen, einschließlich einer Lampe, um sich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Die Polizei stellte fest, dass es keine Anzeichen eines Kampfes gab und eine DNA-Analyse der Wohnung ergab, dass nur Spuren von Jordan am Tatort gefunden wurden. Was also veranlasste ihn, so schnell zu gehen? Die Beamten begannen, die Nachbarn zu befragen, aber keiner von ihnen hatte Informationen über sein Verschwinden. Aufgrund des Mangels an Hinweisen vermutete die Polizei, dass Jordan möglicherweise nach einem spontanen Campingausflug einen Unfall erlitten hatte. Mit dieser Theorie im Hinterkopf wurden Such- und Rettungsteams entsandt, um die umliegenden Gebiete zu durchsuchen, insbesondere den Brecon Beacons Nationalpark, den Jordan regelmäßig besuchte. Drohnen mit Wärmebildkameras, Spürhunde und Nachtsichtausrüstung wurden eingesetzt, aber starke Winde und sintflutartige Regenfälle erschwerten die Bemühungen. Da sich die Hänge in Schlamm verwandelten, wurde das Gelände zu gefährlich, um es zu durchqueren, sodass die Suche verschoben werden musste. Der leitende Beamte war jedoch weiterhin überzeugt, dass Jordan nicht in der Wildnis lebte, da er in diesem Fall wahrscheinlich sein Telefon, seine Geldbörse und eine vollständigere Campingausrüstung mitgenommen hätte. Die Suche wurde so bald wie möglich wieder aufgenommen, aber selbst nach umfangreichen Patrouillen im Gelände konnte keine Spur von Jordan gefunden werden. Ein ganzes Jahr verging und Jordan blieb verschwunden. Doch im Januar 2021 erhielt die Untersuchung neue Impulse durch eine mögliche Sichtung 120 Meilen von Cumbac entfernt in der Stadt Stratford-upon-Avon in West Midlands. Eine Person behauptete, im September 2020 mit einem obdachlosen Mann gesprochen zu haben. Während ihres Gesprächs erwähnte dieser Mann, dass er außerhalb des Systems lebte, obdachlos war und bemerkenswerterweise früher in Wales gelebt hatte. Erst Monate später, als die Person online einen Beitrag über Jordans Verschwinden sah, wurde ihr klar, dass sie möglicherweise mit ihm gesprochen hatte. Seitdem hat Jordans Familie regelmäßig Reisen nach Stratford-upon-Avon unternommen, um nach ihm zu suchen, bisher jedoch ohne Erfolg. Es gibt 2 Haupttheorien darüber, was mit Jordan passiert sein könnte. Die naheliegendste ist, dass er einfach eine Wanderung unternahm und einen Unfall hatte. Diese Hypothese wird durch die Tatsache gestützt, dass es seit seinem Verschwinden keinen Kontakt mehr gab und er sein Bankkonto nicht genutzt hat. Doch die Szene in seiner Wohnung ist mehr als merkwürdig. Wenn er eine Campingreise geplant hatte, warum ließ er dann sein Telefon zurück, ließ seine PlayStation eingeschaltet und ließ die Tür seiner Wohnung offen? Das wirft eine andere Möglichkeit auf. dass Jordan bewusst verschwand, um irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Die Sichtung in Stratford-upon-Avon würde diese Theorie stützen, aber wenn er wirklich untertauchen wollte, warum ließ er dann seine Geldbörse und sein Geld zurück? Zwei entscheidende Dinge für einen Neuanfang. Außerdem scheint es unwahrscheinlich, dass er nicht zumindest auf irgendeine Weise Kontakt zu seiner Familie gesucht hätte. Das zwingt uns, beunruhigendere Optionen in Betracht zu ziehen, dass Jordan ermordet wurde oder sich das Leben nahm. Allerdings gibt es kaum Beweise, um eine dieser Theorien zu untermauern. Die Polizei fand keine Anzeichen eines Einbruchs in seiner Wohnung oder forensische Spuren, die auf einen Angriff hindeuteten. Es gab auch keine Hinweise darauf, dass Jordan vor seinem Verschwinden depressiv war oder Selbstmordgedanken hatte. Zusammenfassend ist es am wahrscheinlichsten, dass Jordan in den Brickhorn Beacons sein Schicksal fand. Aber wenn das der Fall ist, warum konnten die Such- und Rettungsteams seinen Körper nicht finden? Die Brickhorn Beacons sind weitläufig, aber nicht annähernd so groß wie die Nationalparks in den USA. Zudem fehlt ihnen die dichte Walddeckung, die Hinweise oder Lagerplätze verbergen könnte, weshalb es aus der Luft relativ einfach hätte sein sollen, ihn zu finden. Wenn Jordan also wirklich verschwunden ist, was war die Ursache? Vielleicht ist die Wissenschaft, wie in vielen anderen Fällen von Menschen, die in Nationalparks verschwinden, noch nicht bereit zu erklären, was passiert ist oder wohin sie gegangen sind. Und die Wahrheit über Jordans Verschwinden könnte erschreckende Implikationen für unsere kollektive Realität haben, ihn zu finden. Wenn Jordan also wirklich verschwunden ist, was war die Ursache? Vielleicht ist die Wissenschaft, wie in vielen anderen Fällen von Menschen, die in Nationalparks verschwinden, noch nicht bereit zu erklären, was passiert ist oder wohin sie gegangen sind. Und die Wahrheit über Jordans Verschwinden könnte erschreckende Implikationen für unsere kollektive Realität haben. Pradeep Sran war ein kanadischer Student und Reservist der Armee aus Toronto, Kanada, der 2011 nach Australien zog, um Rechtswissenschaften an der renommierten Bond University an der Gold Coast in Queensland zu studieren. Prab war 25 Jahre alt, als er im April 2013 nach Kanada reiste, um während der Osterferien in Australien seine Familie und Freunde zu besuchen. Er kehrte Anfang Mai nach Australien zurück, um sein Studium abzuschließen, plante aber zuvor eine Wanderung zum Mount Kosciuszko in den australischen Blue Mountains. Vor seiner Reise in die Blue Mountains übernachtete Prab einige Nächte bei Freunden in deren Wohnung in der Küstenstadt Sydney. Am 13. Mai sagten diese Freunde, sie hätten ihn mit seiner gesamten Campingausrüstung zum Bahnhof Padstow gebracht, da sie glaubten, er würde einen Zug in die Blue Mountains nehmen. Trotz der Tatsache, dass er erst fast eine Woche später zurückkehren sollte, tauchte Prab jedoch bereits am nächsten Tag wieder in Sydney auf und begann sich ungewöhnlich zu verhalten. Zunächst besuchte er die Filiale des Mietwagenunternehmens Juicy Rent a Car in Sydney und mietete einen Van, den er zwei Tage später, am 15. Mai, in Melbourne zurückgeben sollte. Dies wäre nicht ungewöhnlich, da sich der Mount Kosciuszko fast genau auf halber Strecke zwischen den beiden Städten befindet. Doch Prab war bereits auf dem Weg in die Blue Mountains. Warum kehrte er also zurück, um ein Mietfahrzeug abzuholen? Später an diesem Tag wurde er von Überwachungskameras in einem Convenience Store in der nahegelegenen Stadt Jindabyne erfasst, offenbar beim Kauf von Vorräten für seine Reise. Anstatt jedoch seine Freunde in Sydney zu kontaktieren oder ein Hotel für die Nacht zu suchen, wird vermutet, dass Prab im Van schlief. Am nächsten Morgen, Dienstag, den 14. Mai, fuhr Prab mit seinem Mietwagen zur Skistation Charlotte Pass. Anstatt jedoch den Gästeparkplatz zu nutzen, stellte er das Fahrzeug auf dem Mitarbeiterparkplatz ab. Dies könnte darauf hindeuten, dass er unter ungewöhnlichem Stress stand. Unter normalen Umständen hätte sich jemand so intelligenter und sorgfältiger wie Prab Sorgen gemacht, dass sein Fahrzeug abgeschleppt werden könnte, wenn er es in einem eingeschränkten Bereich abstellte. Doch diesmal schien ihn das überhaupt nicht zu kümmern, als ob er dringendere Angelegenheiten im Kopf hatte. Ein weiteres merkwürdiges Detail seiner Rückkehr in die Berge ist, dass er offenbar nicht die notwendigen Überlebensutensilien bei sich hatte. Seine Karte, sein Kompass, sein GPS-System, sein Zelt und seine Kälteschutzkleidung blieben im Van. Allerdings deutet das Fehlen seines Mobiltelefons im Fahrzeug und die Tatsache, dass eine seiner Essenspackungen geöffnet war, darauf hin, dass er diese Gegenstände mitnahm, als er seine Wanderung begann. Letztendlich ist es jedoch irrelevant, welche Ausrüstung er dabei hatte, da er nie von seiner Wanderung zurückkehrte. Die Realität ist, dass Prabs Schicksal seitdem ein Rätsel bleibt. Die Polizei konnte einige Wanderer befragen, die sich an diesem Morgen auf dem Main Range Trail befanden. Diese berichteten, dass der Tag mit angenehmem, sonnigem Wetter begann und keine signifikanten Wetteränderungen erwartet wurden. Insgesamt war es ein perfekter Tag zum Wandern. Doch gegen Mittag sank die Temperatur auf dem Trail plötzlich drastisch und ein heftiger Schneesturm fegte mit überraschender Geschwindigkeit über das Gebiet hinweg. Der Sturm ließ an einigen Stellen bis zu 30 cm Schnee fallen und reduzierte die Sicht so stark, dass es manchmal nur möglich war, wenige Schritte vorauszusehen. Zwischen dem 15. und 16. Mai versuchte das Mietwagenunternehmen Juicy Rent-A-Car mehrfach Prab zu kontaktieren, um ihn darauf hinzuweisen, dass er das Fahrzeug zurückgeben müsse. Doch natürlich wurden ihre Anrufe nicht beantwortet. Am 18. Mai wurde der Wartungsbeauftragte in Charlotte Pass besorgt, als er bemerkte, dass der Van bereits seit 4 Tagen dort stand, ohne dass es Anzeichen für Aktivität im frischen Schnee gab. Bei näherer Inspektion stellte er fest, dass das Fahrzeug nur eine Tagesparkerlaubnis hatte, die auf den 14. Mai datiert war. Dies war ein großes Warnsignal, sodass der Wartungsbeauftragte das Mietwagenunternehmen Juicy kontaktierte, das ihm mitteilte, dass sie den Mieter nicht erreichen konnten. Da er vermutete, dass sich jemand in Gefahr befinden könnte, rief der Wartungsbeauftragte sofort die Polizei an, um seine Entdeckung zu melden. Später an diesem Tag versuchte die Polizei, das Hauptbüro des Mietwagenunternehmens im benachbarten Neuseeland zu kontaktieren, konnte aber aufgrund der Zeitverschiebung nur eine Voicemail erreichen. Am nächsten Tag, als die Situation immer kritischer wurde, konnte die Polizei schließlich bestätigen, dass Prab als vermisst galt und informierte seine Familie in Kanada. Daraufhin begann eine erste klein angelegte Suchaktion mit 2 Rangern des Nationalparks und Wildtierservice, die das Gebiet durchsuchten, in dem Prab verschwunden war. Die Polizei versuchte auch, das Signal seines Mobiltelefons zu triangulieren, doch da es seit mehr als 3 Tagen nicht mehr im Vodafone-Netz registriert war, war es unmöglich, ihn zu orten. Am 20. Mai begann eine groß angelegte Suchaktion mit dem staatlichen Notfalldienst, bei der 2 Hubschrauber und rund 50 Rettungskräfte auf Skiern, Schneemobilen und zu Fuß eingesetzt wurden. 2 Tage später ging ein Bericht von 2 Mitarbeitern des Nationalparks und Wildtierservice ein, die Wartungsarbeiten an einer Berghütte durchführten. Beide behaupteten, sie hätten gehört, wie ein erwachsener Mann um Hilfe rief. Nachdem sie schlussfolgerten, dass die Schreie aus einem Gebiet nördlich der Schutzhütte kamen, versuchten die Ranger, die Person zu lokalisieren. Doch kaum hatten sie die Suche begonnen, verstummten die Schreie und sie konnten keinen Kontakt herstellen. Später flog ein Hubschrauber in niedriger Höhe über das Gebiet, in der Hoffnung, das zu finden, was die Ranger nicht konnten, doch es wurde nichts entdeckt. Später berichtete ein Skifahrer in einem Gebiet, das als Little Austria bekannt ist, dass er ebenfalls eine Stimme aus derselben Richtung und zu einer ähnlichen Uhrzeit gehört hatte. Doch trotz dieser Berichte konnte die Information keinen physischen Beweis ersetzen. 11 Tage nach Prabs Verschwinden forderte die Polizei Vodafone auf, 2 mobile Funkmasten zu installieren. Einen am Startpunkt des Main Range Trails in Charlotte Pass, wo Prab seinen Van geparkt hatte, und einen weiteren in der Nähe des Gipfels des Mount Kosciuszko. 5 Tage später, am 30. Mai, lieferte Vodafone der Polizei Informationen, die zeigten, dass das Signal von Prabs Mobiltelefon darauf hindeutete, dass er sich schnell entlang des Main Range Trails gegen den Uhrzeigersinn bewegt hatte. Anschließend verließ er den Weg in Richtung Mount Townsend, bevor der Kontakt an der Nordwestflanke des Berges verloren ging. Von der Familie Schrond beauftragte Privatdetektive waren überzeugt, dass sie Prabs Standort näher kamen und ermutigten seine Familie nicht aufzugeben. Doch nach einer Beratung mit einem Überlebensmediziner wurde festgestellt, dass Prab, wenn er nicht versucht hatte, Kontakt aufzunehmen, angesichts des Wetters und des Geländes höchstwahrscheinlich nach spätestens 14 Tagen verstorben war. Nachdem sie dies gehört hatten, reduzierte die Polizei ihre Suchbemühungen drastisch, empfahl Prabs Familie jedoch, die Hoffnung nicht aufzugeben, bis die schlimmsten Nachrichten bestätigt wurden. Daraufhin begann eine privat finanzierte Suche, bei der Prabs Familie eine Belohnung von $100.000 für Informationen auslobte, die zu seiner Auffindung führten. Außerdem boten sie $250 pro Tag für Freiwillige an, die bei der Suche in den Blue Mountains halfen. Dies motivierte viele verschiedene Menschen, sich anzuschließen, einige wegen des Geldes, andere einfach, weil sie das Gefühl hatten, dass es das Richtige war. Zu Letzteren gehörte eine Gruppe kanadischer Soldaten, die versprachen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihren Waffenbruder zurückzubringen. Bis Juli hatte der australische Winter mit starkem Schneefall eingesetzt, was die letzten verzweifelten Suchversuche erheblich erschwerte. Schließlich, nachdem die Familie Schrond über $200.000 für Privatdetektive ausgegeben hatte, sah sie sich gezwungen, die Suche im September 2013 einzustellen. Die Belohnung für die Auffindung von Prab, lebend oder tot, wurde schließlich zurückgezogen. Ende 2013 und Anfang 2014 wurden zwei weitere kleine polizeiliche Suchaktionen durchgeführt, da das sommerliche Tauwetter bessere Bedingungen für die Suche bot. Doch trotz dieser letzten Bemühungen wurde keine Spur von Prab gefunden. Zwei Jahre später, im Juni 2015, wurde Prab nach einer forensischen Untersuchung seines Verschwindens offiziell für tot erklärt. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Prab am Tag seines Aufbruchs aufgrund der Witterungseinflüsse verstorben war, nachdem er von dem Sturm irgendwo an der Nordwestflanke des Mount Townsend überrascht worden war. Obwohl niemals eine Spur von Prab gefunden wurde, glaubt seine Familie weiterhin an Wunder und daran, dass er eines Tages lebend gefunden wird. Doch diese Hoffnung verstärkt nur die traurige Realität, dass ein vollkommen gesunder und gut ausgebildeter junger Mann vermutlich durch eine der unvorhersehbaren Launen der Natur sein Leben verlor. Und wenn die Natur jemanden wie Prab so leicht verschlingen konnte, hätten der Rest von uns schlichtweg keine Chance. Corey McKeek, geboren am 16. September 1993, verbrachte die meisten seiner prägenden Jahre in der Stadt Dunfermline, direkt auf der anderen Seite des Flusses Forth von der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Nach seinem Abschluss an der St. Columbus Oberschule trat Corey 2013 dem Regiment der RAF bei, der Infanterieeinheit der Royal Air Force. Nach Abschluss seiner Ausbildung wurde er der Nummer 2 Staffel zugeteilt, die auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe des malerischen englischen Dorfes Huntington im Süden Englands stationiert war, wo er weiterhin als Schütze und Sanitäter ausgebildet wurde. Bis zum Sommer 2016 war Corey fast 2 Jahre bei seiner Einheit und ein beliebtes Mitglied des Geschwaders. Wie in den meisten Militäreinheiten galt auch hier das Motto »Hart arbeiten, hart feiern«. Für viele bedeutete ein Wochenendpass eine Nacht des exzessiven Alkoholkonsums. Corey war da keine Ausnahme, und als er für das letzte Wochenende im September ebenfalls einen Pass erhielt, begann er sofort, einen Abend auszugehen zu planen. Der Plan war, in die nahegelegene Stadt Bury St. Edmunds zu fahren, sein Auto dort über Nacht stehen zu lassen und am nächsten Morgen zur Basis zurückzukehren, sobald der Alkohol aus seinem System war. Es schien ein narrensicherer Plan zu sein, aber was Corey nicht wusste war, dass diese Nacht zu einem der rätselhaftesten und beunruhigendsten Mysterien der jüngeren britischen Geschichte werden würde. In der Nacht des 23. September 2016 fuhren Corey und seine Freunde in die Stadt, fanden einen Parkplatz und begannen zu trinken, bis sie jegliches Zeitgefühl verloren. Wer nicht mit der britischen Trinkkultur vertraut ist, insbesondere unter Teenagern und jungen Erwachsenen, sollte Folgendes wissen. Während ein Franzose oder Italiener ein paar Gläser Wein genießt, um seine Lebensfreude zu unterstreichen, trinken Briten oft, als wollten sie ihre eigenen Lebern bestrafen. Leider waren Corey und seine Freunde keine Ausnahme. Sie tranken stundenlang unermüdlich, und als die frühen Morgenstunden anbrachen, schwankte Corey sichtlich betrunken aus einem Nachtclub namens Flex. Etwa zu dieser Zeit forderte ihn ein Türsteher auf, den Club zu verlassen. Es war Clubpolitik, extrem betrunkene Gäste nicht drinnen zu behalten. Und im Gegensatz zu vielen anderen reagierte Corey gut auf seinen Rauswurf. Trotz seines Rauschzustands blieb er respektvoll und folgte den Anweisungen des Türstehers, der später berichtete, dass Corey keinerlei Probleme machte. Berichten zufolge entschuldigte sich Corey bei dem Türsteher für seinen Zustand und fragte, ob dieser seinen Freunden Bescheid geben könne, dass er zu einem nahegelegenen Schnellrestaurant namens Mamma Mia gehe. Überwachungskameras erfassten Corey im Restaurant von etwa 1.15 bis 1.30. Doch anstatt dort auf seine Freunde zu warten, verließ Corey Mamma Mia und verschwand in der Nacht. Um 3.25 Uhr erfasste eine Überwachungskamera in der Brent Govel Street Corey, wie er den Gehweg entlang ging. Die Richtung, in die er sich bewegte, deutete darauf hin, dass er auf dem Weg zurück zum Club Flex war, um seine Freunde zu suchen. Doch aus irgendeinem Grund bog er in die Brent Govel Street ab und die Kamera verlor seine Spur, als er in eine kleine Sackgasse eintrat. Der kleine Bereich, den Corey betrat, wurde anscheinend als Mülllager für ein angrenzendes Wohnhaus genutzt, was bedeutete, dass er mit hüfthohen Müllcontainern, sogenannten Wheelie Bins, gefüllt war. Tragischerweise ist es nicht ungewöhnlich, dass ein stark betrunkener junger Mann in einen versteckten Bereich geht, um sich zu erleichtern. Den Überwachungsbildern nach zu urteilen, scheint es, als hätte Corey genau das getan. Doch wenn das der Fall war, hätte er nach wenigen Minuten wieder herauskommen müssen. Stattdessen betrat er einen kleinen, abgeschlossenen Bereich, ohne andere offensichtliche Ausgänge und wurde nie wieder gesehen. Da er ein Wochenendpass hatte, bemerkten seine Vorgesetzten beim Regiment erst am Montag, dem 26. September, dass er fehlte. Überraschenderweise hielt keiner der Freunde, mit denen Corey in jener Nacht getrunken hatte, sein Verschwinden für verdächtig. Sie gingen einfach davon aus, dass er nach Schottland gefahren war, um den Rest seines Urlaubs dort zu verbringen, aber keiner kam auf die Idee, ihn anzurufen, um dies zu bestätigen. Als sie schließlich erkannten, dass sie einen vermissten Soldaten hatten, setzte die RAF ihre eigenen militärischen Such- und Rettungsteams ein, um die örtliche Polizei zu unterstützen. Doch es wurde keine Spur von Corey gefunden. Die Polizei wandte sich daraufhin an Corys Mutter, in der Hoffnung, mehr über sein Verhalten zu erfahren, und so stellte sich heraus, dass er als Straßenschläfer bekannt war. Offenbar war es für Corey nicht ungewöhnlich, nach einer durchzechten Nacht einen geschützten Hauseingang oder einen ausreichend großen Busch zu suchen, um ein paar Stunden zu schlafen. Und genau dieses kleine Detail führte zu einer der beängstigendsten Theorien, die jemals in diesem Fall untersucht wurden. Mit Hilfe von Aufzeichnungen der örtlichen Mobilfunkmasten entdeckte die Polizei, dass Corys Nokia Lumia am Morgen seines Verschwindens vom Stadtzentrum von Bury St. Edmunds bis zu einem Ort namens Barton Mills, 12 Meilen nordwestlich, nachverfolgt werden konnte. Die Telefondaten zeigten, dass die Strecke nicht länger als 28 Minuten dauerte, was bedeutet, dass sie nicht zu Fuß zurückgelegt worden sein konnte, eine beunruhigende Erkenntnis, die zu zahlreichen Spekulationen unter Ermittlern, Medien und der Öffentlichkeit führte. Einige glaubten, dass Corey aufgrund seiner Angewohnheit, auf der Straße zu schlafen, in einen leeren Müllcontainer geklettert sein könnte, um einige Stunden zu ruhen. Angesichts der belebten Partyszene an einem Freitagabend könnte eine planmäßige Müllabfuhr zu einem grausamen Tod durch Zerquetschen geführt haben. Diese Theorie veranlasste die Polizei von Suffolk dazu, einen Müllwagen zu beschlagnahmen, da der Verdacht bestand, dass er Corys Handy transportieren könnte. Doch nach einer gründlichen Untersuchung des Laderaums wurde nichts gefunden und die düstere Vermutung wurde glücklicherweise verworfen. In den folgenden Tagen suchte die Polizei weiterhin entlang der Strecke zwischen Bury St. Edmunds und Barton Mills, jedoch ohne Erfolg. Während die Hoffnung allmählich schwand und die Suche zurückgefahren wurde, richtete Corys Mutter einen verzweifelten Appell an die Öffentlichkeit. Ihrer Meinung nach musste jemand ihren Sohn gesehen haben, er konnte nicht einfach spurlos verschwinden. Doch von den zahlreichen potenziellen Zeugen in der Umgebung meldete sich niemand mit brauchbaren Informationen. Im Dezember 2016 gab die Polizei bekannt, dass sie ein Waldgebiet zwischen Barton Mills und RAF Huntington durchsuchte, da sie vermutete, dass Corey Opfer eines tödlichen Unfalls mit Fahrerflucht geworden sein könnte. Doch am 17. Dezember wurde klar, dass das Gebiet für die Ermittler nicht mehr von Interesse war. Zu diesem Zeitpunkt hatte Corys Mutter öffentlich erklärt, dass sie sich mental auf die Entdeckung seines Leichnams vorbereitete. Kurz nach dem Stopp der Suche erhob sie jedoch eine schockierende Anschuldigung. Nicola Urquhart, Corys Mutter, äußerte öffentlich den Verdacht, dass die Polizei von Suffolk das Verschwinden ihres Sohnes nicht angemessen untersuchte. Sie kündigte zudem die Einrichtung einer GoFundMe-Seite an, um mit den gesammelten Spenden einen privaten Ermittler zu beauftragen. Innerhalb weniger Wochen wurden über 50.000 Pfund gesammelt. Doch bevor sie einen Ermittler engagieren konnte, wurde Nicola von der Polizei kontaktiert und ihre Zusammenarbeit gesichert. Einige Monate später, am 1. März 2017, wurde ein 26-jähriger Mann unter dem Verdacht verhaftet, den Verlauf der Justiz behindert zu haben. Später wurde bekannt, dass dieser Mann einen Fehler beim Eintragen des Gewichts des verdächtigen Müllwagens gemacht hatte. Ursprünglich war die Ladung mit 33 Pfund registriert worden, weshalb ausgeschlossen wurde, dass sich Corys Leiche darin befand. Nach der Festnahme stellte sich jedoch heraus, dass das tatsächliche Gewicht der Ladung über 200 Pfund betrug. Es ist unklar, wie die Polizei auf diese Diskrepanz aufmerksam wurde, doch sie nutzte diese Information, um ihre ursprüngliche Theorie zu revidieren. Dass ein kaum noch ansprechbarer Corey in einem Müllcontainer Schutz gesucht hatte und dann von einem Müllwagen zerquetscht wurde. Am Tag nach dieser Enthüllung trat Nicola Urquhart in einer bekannten Fernsehsendung auf und erhob erneut eine schockierende Anschuldigung. Sie verwies auf Unstimmigkeiten in der Untersuchung bezüglich der unterschiedlichen Gewichtsangaben des Müllwagens und behauptete, dass entweder die Daten manipuliert worden seien oder jemand die Polizei absichtlich belogen habe. Corys Vater widersprach ihr und gab in einer erschütternden Erklärung gegenüber der nationalen Presse zu, dass er davon ausging, dass sein Sohn tot war. Er kündigte an, im Sommer 2018 eine kleine Gedenkfeier für ihn abzuhalten. In einer späteren Mitteilung in den sozialen Medien erklärte Corys Vater, dass sich die Überreste seines Sohnes wahrscheinlich irgendwo im Abfallentsorgungssystem des Landkreises befänden und im Wesentlichen nicht mehr auffindbar seien. Dennoch weigerte sich Corys Mutter, die Suche aufzugeben und bekräftigte, dass sie weiter nach Antworten suchen werde, da ihr Sohn als vermisst und nicht als tot gelte. Doch im März 2022 kam das Gerichtsmedizinische Institut von Suffolk zu dem Schluss, dass Corey gestorben war, nachdem er in einen kommerziellen Müllcontainer gestiegen war, der später in einen Müllwagen entleert wurde. Die offizielle Todesursache wurde als Erstickung durch Kompression in Verbindung mit multiplen Verletzungen festgestellt. Es ist wichtig zu betonen, dass diese forensische Schlussfolgerung auf einer berechneten Einschätzung eines erfahrenen Experten basiert, dennoch bleibt es lediglich eine Einschätzung. Was wirklich mit Corey McKeague geschah, bleibt ungewiss. Und die traurige Realität ist, dass sein Schicksal womöglich für immer ein Rätsel bleiben wird. Doch einige behaupten, genau zu wissen, was mit ihm passiert, ist das Gleiche, was mit all jenen geschieht, die seit Anbeginn der Zeit verschwunden sind. Und auch wenn wir es eines Tages erklären können, wird es niemals aufhören zu geschehen.